Ja, guten Morgen. Schön im Hause Gottes zu sein, schön hier bei euch, bei uns in Ulm zu sein. Letzten Sonntag war ich in Pforzheim, dann sage ich auch bei uns in Pforzheim zu sein. Und heute haben wir Mosaic Family Gottesdienst, den ersten seit, glaube ich, 2 Monaten. Das heißt, unsere Predigt wird gerade gestreamt nach Stuttgart, nach Heilbronn, nach Ehingen, nach Pforzheim. Ich grüße euch, ihr seht mich nicht, ihr seht mich, ich sehe euch nicht. Ja, schön, dass die Heilbronner mit am Start sind. Wir sind tatsächlich das, was unser Intro-Video zeigt, ein sich veränderndes Mosaik. Und ich bete so sehr, dass wir vor allem auch hier vor Ort, dass jeder Standort sich verändert, dass du dich veränderst, dass wir immer mehr hineinkommen in die Berufung Gottes für unser Leben. Dass wir nicht sagen, hey, letztes Jahr war gut, also dieses Jahr copy-paste, sondern ich habe eine größere Erwartung an dieses Jahr als an letztes Jahr. Und letztes Jahr war gut, wir haben viele Taufen hier gefeiert und viel Wirken Gottes erlebt, Heilungen, ich werde gleich noch einige berichten. Aber ich wünsche mir mehr und ich wünsche mir, dass Gott mich verändert, mein Herz verändert, dich verändert, dass wir wirklich seine Gemeinde sind, dass er stolz ist auf uns und dass wir ja unsere Rolle, unseren Stand einnehmen in dieser Gesellschaft. Wir hatten 3 starke Gottesdienste über Gebet und wenn du das irgendwie verpasst hast, lade ich dich ein, die Predigten nochmal zu hören. Wir haben 4 Sonntagabende gebetet. Ich war jeden einzelnen Abend hier in Ulm und so viele Besucher, so viele Teilnehmer hatten wir noch nie. Es ist noch nicht Erweckung, aber es wird jedes Jahr noch besser. Und was mich dieses Jahr am allermeisten freut, ist, dass wir nicht ein Jahr warten oder ein halbes Jahr, sondern dass wir im April direkt nach Ostern wieder zusammenkommen und um wieder wirklich zu beten. Wenn du es nicht mitbekommen hast, du hast etwas verpasst, ganz viele Zeugnisse, ganz viel von dem, was Gott tut, in unserer Mitte wurden dort geshared. Und ja, ich lade dich einfach ein, kling dich mit ein. Und heute darf ich den Auftakt unserer neuen Predigtreihe machen. Und ihr lest es ja schon, King David, König David. Wer die Bibel kennt, der weiß, dieser Mann ist erfüllt viele Kapitel. Und wir haben uns 7 Sonntage vorgenommen und es ärgert mich jetzt schon, am liebsten würde ich 10, 12, 15, weil der Stoff so reichhaltig ist, dass man von vornherein sich auf ein paar wenige Highlights fokussieren darf oder auch soll. So, wer die Geschichte kennt von David, der weiß, es begann eigentlich mehr oder weniger mit einem Knall. Bereits im 2. Kapitel, nachdem er eingeführt wird, davor wird er gesalbt, eine sehr spannende Geschichte. Der Prophet Samuel wird zum Vater des David zu Isai gesandt, mit der Absicht, einen neuen König zu salben. Er weiß nicht, wer wird der König. Und dann kommt er dort an. Es ist alles im Verborgenen, weil Saul ist ja noch König. Eigentlich ist es ziemlich krass, was dort abgeht. Und Samuel spricht zum Vater von Isai und sagt, hey, ruf mir deine Söhne. Und da kommt einer nach dem anderen und wir lesen die Beschreibungen von diesen stattlichen großen Männern, 1,98 Meter groß, 1,97 Meter groß, keine Ahnung. Also richtig tolle Jungs, die da vorgeführt werden und immer spricht Gott zu Samuel, das ist es aber nicht, der ist es nicht. Und das Krasse bei der Geschichte ist, dass der Vater Isai, der Vater von David, den David gar nicht einmal vorführt. Also ich meine, er hat 8 und er führt 7 vor. Wenn ich jetzt der 8. wäre, dann würde ich sagen, Papa, was geht ab? Das ist doch hochgradig unverschämt, oder? Ich glaube, ich hätte die Komplexe für den Rest meines Lebens und das bietet einen Film hineinzulesen. Pastor Samuel Peter Schmidt, einer meiner ganz großen Heroes, hat eine ganze Predigt darüber gehalten, was das wahrscheinlich bedeuten würde. Und ich war versucht, diese Predigt auch zu halten, habe mich aber nicht dafür entschieden. Nichtsdestotrotz krass, oder? Stell dir mal vor, der Auftrag an den Vater, ruf mir deine Söhne und du wirst einfach übergangen, als wärst du nicht da, als würdest dich nicht geben, als würdest du keine Rolle spielen. Und Samuel hakt nach und sagt, hey, sind das alle? Gibt's da nicht noch einen? Doch, da gibt's schon noch einen, der ist da hinten dort, irgendwo beim Kleinvieh, bei den Schafen. Und dann kommt die Beschreibung von David und die hört sich genauso an wie die Beschreibung der anderen. Er war auch schön, auch stattlich und denkst, hä? Was geht da ab? So, ganz ehrlich, als ich die Predigtreihe hier konzipiert habe, fiel es mir schwer, den ersten Knopf zu setzen. Warum? Weil wir eigentlich auch in der Mitte der Geschichte anfangen. Es beginnt eigentlich nicht mit David, sondern es beginnt eigentlich mit dem Propheten Samuel. Und der Prophet Samuel und auch der Vorgänger von König David, nämlich König Saul und David selbst, diese drei Persönlichkeiten interagieren relativ stark miteinander, treten gleichzeitig auf. Es ist der Mann Gottes Samuel, der beide zu Königen salbt. Und ich muss euch ehrlich sagen, wir werden im Laufe des Jahres wahrscheinlich nochmal einen Schwerpunkt auf Samuel und Saul legen, weil die geben uns ganz, ganz, ganz viel mit. Und Saul ist auch eine sehr schillernde Persönlichkeit, der Vorgänger von David. Da heißt es, er war einen Kopf größer als der Rest. Und jetzt wird er zum König gesalbt und er tritt nicht so richtig an. Als wer die Geschichte liest, der denkt sich, hey, was ist los? Und irgendwann gibt's einen Konflikt, dann ist er eben doch der König. Und du merkst, er kommt so langsam in seine Rolle als König rein. Er ist erst extrem bescheiden, ich würde mal sagen zu bescheiden dafür, dass er der König ist. Er ist ängstlich, er ist schüchtern. Und im Laufe der Zeit merken wir, legt er Mut an den Tag, er wird kühn. Aber Saul scheitert am Ende und viele wissen den Grund und diesen Grund will ich einfach ganz kurz benennen. Er scheitert nicht an den äußeren Feinden seines Lebens, sondern er scheitert daran, dass er die Menschen mehr liebt als Gott. Dass er die Menschen mehr fürchtet als Gott. Es sind zwei große Vergehungen, die dieser junge König begeht, wo Gott sagt, hey, das geht nicht. Du kannst nicht der König meines Volkes sein. Und es musste es immer dasselbe. Gott hatte ihm eine ganz klare Anweisung gegeben. Und die Menschen sagen, hey, tu etwas. Und das ist genau das Umgekehrte von dem, was Gott eigentlich wollte. Und er handelt nicht gemäß dem Auftrag Gottes, sondern gemäß der Angst vor dem Volk. Gemäß seiner Logik. Und wir merken, diese Menschenfurcht ist am Ende die große Sünde seines Lebens. Und er wird die Krone verlieren. Sein Sohn Jonathan, um den geht es mir heute, cooler Mann Gottes, ich feiere diesen Jonathan. Aber Jonathan wird nicht der König, weil sein Vater Gott weniger ehrte als die Menschen. Und ich will euch sagen, das ist nach wie vor eine große, spannende Frage, auch in unserem Leben. Fürchten wir Gott? Ehren wir Gott mehr, als wie wir ankommen bei den Menschen? Und wie schnell stehen wir in derselben Gefahr, um der Gunst der Leute doch die 5 Grade sein zu lassen? Nicht mein Thema heute, aber so ein bisschen die Perspektive, um die es geht. Also wie ich schon sagte, wir werden das Leben von Samuel und von Saul im Laufe des Jahres höchstwahrscheinlich noch einmal vertiefen. Und heute Morgen möchte ich uns einen Helden vor Augen führen. Nächsten Sonntag werden wir über den Helden David, der gegen diesen Riesen kämpft und gewinnt, predigen an allen 5 Standorten. Ich freue mich jetzt schon auf die jeweiligen Predigen, die werden richtig cool sein. Ich freue mich auf die Predigt von Tommy hier. Ich werde sie nachhören können. Wird spannend sein. Und heute spreche ich über einen weiteren Kampf. Und die Herzenshaltung, die dieser junge Mann an den Tag legt, ist eigentlich fast genau dieselbe Herzenshaltung wie David später im Kampf gegen den Riesen. Da lesen wir in 1. Samuel 14, 52, der Krieg gegen die Philister war heftig, solange Saul, der Vater Jonathans, der erste König Israels, solange Saul lebte. So, Israel ist umgeben von ganz vielen Feinden. Da gibt es nicht nur einen Feind, sondern es sind viele Feinde. Auch das ist eine weitere Predigt. In unserem Leben gibt es nicht nur einen Feind, nicht nur eine Herausforderung. Und Hand aufs Herz, wenn ich allein die Herausforderung vom letzten Jahr mir vor Augen anschauen würde, die ich jetzt hier nicht breit trete, würde ich sagen, und das alles in einem Jahr. So viele kühne Kämpfe, so viele Probleme, so viele Riesen, die sich aufgemacht haben. Und in all dem weiß ich, mein Gott ist mein Gott und er steht zu mir. Und in all dem sagt Paulus, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. So auch in deinem Leben gibt es nicht nur eine Herausforderung. Vielleicht bist du gar nicht zufrieden mit deiner Arbeitsstelle, in der du bist. Dein Chef ärgert dich und mit deinem Arbeitskollegen kommst du nicht besonders gut klar. Und du jammerst über deine Arbeitsstelle und plötzlich bist du arbeitslos. Und auf einmal ist die gar nicht mehr so geliebte Arbeitsstelle Sicherheit gewesen. Und du stellst dir die Frage, wie geht es weiter? Deine Kinder kommen von der Schule zurück und das, was sie berichten, hört sich nicht gut an. Der eine wird gemobbt, immer wieder neu und fühlt sich da überhaupt gar nicht wohl. Die andere hat Probleme in der Schule, akademisch, kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe. Und du denkst, ouch, das tut weh. Und dann kommt der nächste Feind, da ist Krankheit. Du selbst bist davon betroffen. Wie viele von uns sind immer wieder krank? Und das sind so Riesen in unserem Leben, die sich aufmachen, um uns Freude zu rauben. Nicht mein Thema heute, ist die Ableitung des Themas. Aber ich nenne es deswegen, weil wenn wir das nicht verstehen, dann hat das Thema wenig Implikation auf unser Leben. In deinem Leben gibt es Riesen, gibt es Herausforderungen, gibt es Feinde. Und das mögen nicht Menschen sein, aber es sind Umstände. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Und der König Saul reagiert, indem er diese Feinde angreift, indem er es nicht hinnimmt, indem er sagt, so, ich verteidige mein Land, das Land, das Gott uns gegeben hat. Und der Zustand war wie folgt, sie hatten viele Feinde, aber ein Feind war ganz besonders, nämlich die Philister. Mit den Philistern hatten sie es zu tun und hatten sie es zu tun. Und dann lesen wir, auf der Seite des Volkes Gottes waren, auf der Seite Israels, waren es 3000 Soldaten, 3000 Kämpfer, 2000 bei Saul und 1000 bei Jonathan. Und nur Saul und Jonathan hatten ein eisernes Schwert, alle anderen hatten nur Knüppel. Und auf der Seite der Feinde waren, sage und schreibe, 30.000 Streitwagen. Die Streitwagen, das sind die Panzer von damals. 30.000 Streitwagen, 6.000 Reiter und ein Kriegsvolk so zahlreich wie das Sand am Ufer des Meeres. Das heißt, dieser Kampf war sehr, sehr ungleich. Es war ein David gegen Goliath Kampf, aber nicht 1:1, sondern das Volk Israel schmächtig, nichtssagend, absolut erbärmlich und der Feind so übermächtig. Und der Feind bedrückte Israel. Sie hatten keine eigenen Waffen, sie konnten keine eisernen Waffen schmieden. Sie waren abhängig von den Feinden. Sie mussten quasi zu den Philistern gehen, um ihre Schwerter, die sie nicht hatten, um ihre Pflugscharen zu schärfen. So bedrückt waren sie von denen. Und in diesem ganzen Setting gibt es einen jungen Mann, der Sohn des Königs, der sagt, ach komm, wir greifen mal den Wachtposten unserer Feinde an. Ganz kühn, das ist so die Vorgeschichte. Er geht los, er greift dort an. Wir lesen eigentlich ganz wenig, inwiefern er erfolgreich war oder auch nicht. Es wird nicht berichtet. Was aber berichtet wird, ist die Reaktion des Feindes. Die sagen sich, das lassen wir uns nicht noch einmal bieten. Und die Philister führen ihr ganzes Heer auf, eben dieses große Heer, das ich gerade aufgezählt habe. Und sie gehen in den Kampf gegen Israel. Und jetzt ist die Frage, wie wird Israel reagieren? Und an der Stelle kannst du eine Blaupause machen. Israel reagiert fast immer gleich. Und das Dumme ist, sie reagieren immer falsch. So einfach ist es. Sie reagieren gleich, aber falsch. Sie reagieren so, wie du vielleicht auch reagierst, wenn dein Chef dich kündigt. Wenn du zum Arzt gehst und der Arzt dir mitteilt, dass du eine unheilbare Krankheit hast. Wenn deine Ehe irgendwie ein bisschen in schlechte Fahrwässer hineingekommen ist, dann stecken wir unseren Sand in den Kopf und vergessen ganz, wer wir sind. Vergessen ganz, dass wir eigentlich Kinder Gottes sind, dass der Allmächtige unser Vater ist, dass wir auf der Seite des Siegers sind. Wir vergessen die Wunder von gestern. Alles, was wir sehen, ist die Herausforderung von heute. Wie reagiert das Volk Gottes? Ich erwähne es uns ganz schnell, das ist ganz easy. 1. Samuel 13, Vers 6. Als nun die Männer von Israel sahen, dass sie bedrängt waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk in den Höhlen und Dickichten, in Felsklüften, Gewölben und Zisternen. So die Reaktion ist Flucht. Wir verstecken uns. Da gibt es eine Bedrohung und wir haben Angst. Das Volk Gottes reagiert kollektiv mit Angst. Jeder denkt nur an sich. Sie überlegen sich nicht, sind alle versteckt? Und bringt unser Verstecken auch irgendetwas? Mal ganz ehrlich, gegen diese Streitschar hätte jedes Versteck gar nichts gebracht. Die allerwenigsten hätten sich wirklich verstecken können. Wisst ihr, ihr geistlicher Stand war der, sie sind das Volk Gottes und sie haben eine Waffe und ihre Waffe ist Gott. Und alles andere spielt eigentlich keine Rolle. Das war die Realität. Denn sie waren ein geheiligtes Volk Gottes. Gott war der Herr der Herrscher. Er war General und Armee in einem. Das lesen wir in der ganzen Bibel immer wieder neu. So eigentlich hätten sie sagen können, ja, die Philister sind übermächtig, aber unsere Geheimwaffe ist immer noch unsere Geheimwaffe. Gott ist immer noch Gott. Seid ihr bei mir? Das wäre die natürliche Reaktion gewesen, die geistliche Reaktion. Und wisst ihr, auch die Reaktion ihrer Erfahrung. Denn es ist gestern gewesen und gestern mag 5 Jahre oder 10 Jahre, der Text gibt es uns nicht ganz her, aber nicht lange her, es sind dieselben Protagonisten. Da lesen wir in 1. Samuel 7, Vers 10, es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jenem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie vor Israel geschlagen wurden. Hey, sie alle haben erlebt, die Feinde, genau dieselben Feinde waren gestern übermächtig. Und alles, was sie getan haben, ist, wir haben zu Gott gerufen. Und Gott hat eingegriffen. Er donnerte mit lauter Stimme und er verwirrt die Feinde. Und jetzt kämpfen sie gar nicht gegen die Feinde, sondern die Feinde neutralisieren sich gegenseitig, kämpfen gegeneinander. Wie lange war das her? Noch nicht allzu lange. Man stellt sich die Frage, was nützt das Wunder von gestern, wenn ich heute bedrängt bin? Was nützt die Heilung von gestern, wenn die Ärzte mir heute keine Hoffnung machen? Hand aufs Herz. Die Rückfrage wäre doch, ist Gott noch derselbe oder hat er sich verändert? Und das ist eigentlich die Antwort. Hat Gott sich geändert? Ist er nicht derjenige, bei dem es keinen Wechsel von Licht und Schatten gibt? Ist Jesus Christus nicht per Definition derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit? Hat der Gott Israel sich einfach in Luft aufgelöst oder ist er immer noch Gott? Wie reagieren wir als das Volk Gottes genauso dämlich auf Schreckensnachrichten wie das Volk Israel? Wir tun so, als würden wir Gott nicht kennen. Wir tun so, als ob all die Wunder, die wir bereits erlebt haben, nicht mehr relevant sind heute. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe so viele Wunder in meinem Leben, so viele Bewahrungswunder, so viele übernatürliche. Gott war dabei in all den Herausforderungen meines Lebens schon erlebt. Was soll ich erschreckt sein, wenn Gott bei mir ist? Und dieser Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Also die natürliche Reaktion ist falsch. Sie sahen nur den übermächtigen Feind und jeder denkt an sich. Sie verkriechen sich und die anderen sind noch besser. Da lesen wir 13, Vers 7. Auch gingen einige der Hebräer über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Sie fliehen ganz. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff, oder? Wisst ihr, auch in der Gemeinde ist es so, wenn alles läuft, kommen Leute dazu. Wenn du mal Schwierigkeiten hast, sagen nicht die Leute, oh, wir kommen zu euch, weil ihr Schwierigkeiten habt, sondern die Leute gehen. So, da waren Herausforderungen. Was taten die Menschen? Die sagten, ouch, jetzt wird's unbemütlich. Jetzt wandern wir mal aus. Sie geben eigentlich ihr Erbe auf. Denn sie waren das Volk Gottes und Gott hatte sich festgelegt, hier in diesem Land sollt ihr leben, das ist euer Erbe. Und jetzt sind Feinde da und sie geben einfach ihr Erbe auf. Das war keine Bagatelle, sondern das war krass. Und ich stelle mir die Frage, was denn anders damals bei Samuel? Was war das Besondere des Volkes Israel? Was war ihre Wunderwaffe? Was hatte das Volk unter Samuel getan? Sie hatten nichts getan. Alles, was sie getan hatten, war, zu Gott zu rufen. Und Gott hatte eingegriffen. Also die Wunderwaffe von gestern ist eigentlich genau dieselbe. Und es gibt nur einen Game Changer. Wir Prediger lieben es, über mutige Menschen wie David und Jonathan zu predigen. Aber ich kann dir sagen, in Wirklichkeit gibt es nur einen, der wirklich den Durchbruch bringt. Der wirklich das Spiel verändert. Und sein Name ist Gott. Er ist der große Gamechanger. Und ja, er gebraucht Menschen wie Jonathan, wie David, wie dich, wie mich. Aber am Ende sind wir die Kleinen, die verstanden haben, da gibt es eine Wunderwaffe. Und dieser Gott ist immer noch auf unserer Seite. Die einen verstecken sich, die anderen fliehen. Und die nächste Gruppe, die ist noch krasser, die wechseln die Seite. Die laufen über zu den Feinden. Statt für ihr Volk zu kämpfen, kämpfen sie gegen ihr Volk. Ist das krass? Jedes Mal neu, wenn ich das lese, denke ich, was geht bitteschön ab bei diesen Leuten? Und dann gab es ein paar wenige tüchtige, loyale, treue Diener des Volkes. 600, also von 3000 sind noch 20% übrig. 600 blieben beim König Saul. Aber wisst ihr, die Art und Weise, wie sie beim König blieben, war nicht mutig, kühn, komm, wir kämpfen, sondern war abwartend. Was wird passieren, war ängstlich. Und Loyalität und Treue ist so wichtig. Aber mit Loyalität und Treue gewinnen wir keinen Kampf. Ohne das funktioniert's nicht. Das ist die Basis. Treue ist so entscheidend, ganz ehrlich. Das ist in meinen Augen die Definition von Liebe, die unterste Form von Liebe oder die wichtigste Form von Liebe. Sie blieben beim König, aber sie machten dennoch keinen Unterschied. Warum? Weil sie ängstlich waren. Sie waren auch genauso irgendwie unter diesem Geist der Depression. Wir sind am Ende. Und dann lesen wir folgende Zeilen. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Kommt, lasst uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Das ist einer meiner Lieblingssätze in der Bibel. Ich finde diesen Satz so genial. Und ich finde diese Haltung von diesem jungen Mann so anders. Die einen verstecken sich, die anderen fliehen, die anderen wechseln sogar die Seite, die anderen sind ängstlich, treu, loyal, aber eben nicht mutig. Und einer sagt, komm, wir machen was. Komm, wir gehen. Komm, wir nehmen unser Schicksal nicht hin. Komm, wir tun etwas. Wir stehen auf. Just do it. Jonathan ist entschieden. Er lebt anders. Ich will ein Realist sein. Vielleicht wird der Herr wirken. Wisst ihr, Jonathan nicht sagt nicht, komm, wir gehen und vielleicht schaffen wir es, gegen das ganze Heer zu kämpfen, sondern er spricht vom Herrn. Und an dieser Stelle bin ich mitten im Thema von heute Morgen. Was zeichnet diesen Helden Gottes aus? Was zeichnet diesen Demütigen? Er war demütig. Diesen Sanftmütigen? Er war sanftmütig. Diesen mutigen Prinzen aus? Und ich kann euch sagen, ich bin ein Fan von Jonathan. Aus vielerlei Hinsicht, vor allem wie er mit David umgeht. Wisst ihr, er war eigentlich der Kronprinz. Er war der Sohn des Königs. Eigentlich hätte er König werden sollen. Und er hatte keine Skandale geliefert. Er war gottesfürchtig. Er kämpfte für Gott. Er redet von Gott. Und aus irgendwelchen Gründen entscheidet sich Gott nicht für ihn, sondern für David. Und in seinem Herzen ist nicht das Herz des Sauls, der zerfressen wird von Eifersucht, von Neid, von all diesen schlechten Dingen, sondern in seinem Herzen ist, ich bin ein Freund zum König. Ich bin sogar ein Freund für meinen Nachfolger oder für meinen Konkurrenten. Nein, mein Konkurrent ist nicht mein Konkurrent, sondern mein Freund. Wie krass. Dieser Jonathan ist für mich ein unglaublicher Held. Und die Frage ist, was zeichnet diesen Jonathan aus? Und ihr werdet gleich sehen, die Botschaft von heute Morgen ist, du darfst ein Jonathan sein. Und ihr werdet gleich noch verstehen, wie ich dazu komme. Erstens, Jonathan rechnet mit Gott. Was zeichnet ihn aus? Jonathan rechnet mit Gott. Er redet nicht nur von den Umständen, von den Feinden, sondern er rechnet mit Gott. Er redet von Gott. Hey, es ist so wichtig, dass wir Gott im Munde führen. Er trägt Gott im Herzen, das spürst du. Gott war nicht nur irgendwas. Aber es ist noch mehr als nur reden und im Herzen tragen. Es ist ein Rechnen mit, mein Gott hat gestern gewirkt und mein Gott kann heute wirken. Er ist derselbe, gestern, heute, in aller Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert. Wisst ihr, Wunder beginnen, wo Menschen anfangen, mit Gott zu rechnen. Punkt. Und jetzt könnte ich euch 4 Wunder erzählen, die wir gerade erlebt haben in den letzten paar Monaten. Und beim Gebetsabend gab es so viele Zeugnisse, ganz andere Wunder. Aber die waren jetzt schon öffentlich und ich dachte, ich erinnere euch einfach. Die Frau mit Migräne, Revival Night Stuttgart. Wann hat sie ihr Wunder erlebt? Als sie für sich beten ließ. Und wenn du für dich beten lässt, dann rechnest du mit Gott, oder? Erst dann geschieht das Wunder. Unsere Schwester Rosi, die ihren Arm bewegen kann. Wann hat sie das Wunder erlebt? Als sie für sich beten ließ. Als sie sagte, ich möchte, dass irgendjemand für mich betet. Warum? Weil Gott ist derselbe. Er kann heute noch Wunder tun. Die Pauline, nach dem ersten Gottesdienst, hat sie mich noch mal angesprochen. Wie werde ich denn hier Glied der Gemeinde? Und ich so, ja, komm doch einfach. So, sie hat auch ein Wunder erlebt. Ihre Brustschmerzen waren einfach weg. Warum? Jemand hat für sie gebetet. Ich war letzten Sonntag in Pforzheim. Und ich muss ehrlich sagen, wir hatten einen schönen Gottesdienst, ihr lieben Pforzheimer, Full House. Das tut dem Prediger immer gut, wenn er merkt, das geht voran. Und wenn er dann noch hört, der Kids Club gedeiht und der Indoor ist gut besucht und neues Feuer in der Jugendkirche. Hey, da geht mein Pastorenherz auf und ich denke mir, Halleluja, es ist noch nicht Erweckung, aber es ist besser als gestern. Und dasselbe gilt für alle anderen Standorte. Hey, es ist noch nicht Erweckung, aber wir gehen vorwärts, wir kommen voran. Und ich will nicht stehen bleiben. So, am Ende des Gottesdienstes pflege ich, wenn möglich, ganz viel irgendwo die Hand zu schütteln. Ein bisschen Tuchfühlung, ein bisschen Hallo, wer seid ihr, wer bin ich? Und ich spreche mit einem rumänischen Bruder, der seit vielleicht 2-3 Jahren in der Church ist. Duron heißt der übrigens auch, ein Geschenk Gottes, das ist sein Name. So, und er erzählte, weißt du, ich hatte den ganzen Januar auf die Frage, wie geht es dir? Den ganzen Januar über hatte ich Magenschmerzen. Und ich bin zum Arzt gegangen. Und die Schmerzen sind geblieben. Man konnte mir nicht helfen. Und letzte Woche habe ich meine Kinder vom Kids Club abgeholt. Und da hat mich die Nanny ist die Kids Club Leiterin in Pforzheim, angesprochen. Sagte, hey, wie geht's dir? Und ich erzählte von meinen Schmerzen. Dann sagte sie, hey, darf ich für dich beten? Also Nanny hatte einen inneren Impuls. Ich bete für diesen jungen Mann. Und er lässt für sich beten. Und er sagte, hey, die Schmerzen sind weg. Ist das gut? Hey, das sind noch nicht Blinde, die sehen, aber das ist ein Mensch mit Schmerzen, der keine Schmerzen mehr hat. Worum es mir geht, Wunder passieren dort, wo wir erste Schritte gehen, wo wir mit Gott rechnen, wo wir nicht nur sagen, okay, so ist es halt, sondern diese Nanny hat diesen inneren Impuls und sie setzt ihn um. Danke, Nanny, dafür. Danke für deinen Gehorsam, für deinen Glauben. Und Wunder passieren. Jonathan ist für mich ein Held Gottes, weil er mit Gott rechnet. Und wisst ihr, wir alle dürfen mit Gott rechnen. Denn er hat versprochen, bei uns zu sein. Er hat versprochen, derselbe zu sein. Er verändert sich nicht. Er ist die große Konstante. Während Reiche kommen und gehen, werden wir Menschen uns verändern. Gott verändert sich nicht. Er ist die Liebe. Punkt. Halleluja. Das Zweite, was mich an Jonathan begeistert und was ihn ausmacht als Helden, ist, Jonathan lebt in seiner Identität. Wer mich predigen hat hören die letzten paar Jahre, der weiß, irgendwie hat David ein Spleen, was Identität angeht. Aber wenn ich diesen Text anschaue, stelle ich mir genau diese Frage, Jonathan, warum machst du den Unterschied? Warum bist du anders? Was zeichnet dich aus? Und irgendwie, glaube ich, steckt es tatsächlich in ihm. Wisst ihr, wer Jonathan war? Jonathan war der Prinz. Er war der Kronprinz, er war der erstgeborene Sohn des Königs Sauls und er war einer der Heerführer. So, der Saul sagt, ich bin Heerführer, mein Sohn, du auch. So, das macht etwas mit ihm und er lebt in diesen äußeren Rollen. Aber ich merke, eigentlich hatte Jonathan eine innere Rolle, ein inneres Verständnis, wer er ist, und das mag am Ende wichtiger gewesen sein. Wisst ihr, was die Bedeutung von Jonathan ist? Jonathan hat 2 starke Bedeutungen, beide werde ich euch kurz vor Augen führen. Die erste rein biblische Bedeutung dieses Namens ist Geschenk Gottes. Yahweh hat mich gegeben. Ich bin ein Geschenk Gottes. Und ich denke, Jonathan lebte genau seinen Namen. Wisst ihr, Namen in der Bibel sind alles andere als unwichtig. Sie sind vielfach prophetische Worte für das Leben eines Menschen. Und diese Namen sind ganz oft umkämpft. Manche Menschen lebten genau nicht nach ihrem Namen, sondern genau das Umgekehrte. Warum? Weil der Feind nicht möchte, dass der gute Name, den Gott für dich hat, dass der Realität wird in deinem Leben. Aber bei Jonathan merke ich, dieser Mensch lebte wirklich als ein Geschenk Gottes gegenüber seinem Vater. Als wenn sein Vater einen Helden, einen hatte, auf den er bauen konnte, dann auf den Jonathan. Gegenüber David, auch dort, wo Saul und David Stress haben, ist er immer noch ein Geschenk für beide. Dieser Kerl lebte im wahrsten Sinne des Wortes als, ich bin ein Geschenk Gottes für die anderen. Ich bin übrigens auch ein Geschenk Gottes für mein Volk. Und mein Volk ist in Bedrängnis und ich bin ein Geschenk Gottes. Wusstest du, dass Jesus das Geschenk Gottes ist? Amen. Und wusstest du, dass du auch ein Geschenk Gottes bist? Eine Botschaft, die ich ganz oft predige, weil Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also wenn Jesus als ein Geschenk Gottes gesandt wurde und ich in derselben Art und Weise von Jesus gesandt werde in diese Welt, dann bin ich per Definition ein Jonathan. Dann bin ich ein Geschenk Gottes. Und Jonathan geht nicht hin und sagt, alle jammern und klagen, komm, wir verkriechen uns, sondern Jonathan sagt, ich bin Jonathan. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Geschenk Gottes. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Du bist Christ, der Geist Gottes ist in dir. Du bist Kind Gottes, der Allmächtige wohnt in dir. Er sendet dich in diese Welt. Wir sind wer? Wir haben eine Identität von Gott, eine neue Schöpfung, eine neue Identität bekommen. Und wir dürfen auch in dieser Identität leben. Jonathan weiß, wer er ist. Was wir dann auch sehen, er ist mutig, er ergreift Initiative. Er wartet nicht, bis das Volk aufsteht. Er wartet nicht, bis der König sagt, los, jetzt geht. Er ist auch kein Schwätzer, der alle mit hineinnimmt und sagt, weißt du, eines Tages werde ich das und das tun. Sondern Jonathan tut einfach. Ich glaube, wir brauchen mehr Jonathans, die nicht lange warten, sondern die einfach tun. Die sagen, hey, es ist höchste Zeit, dass Jesus in meine Schule kommt. Niemand redet von Jesus, ich rede von Jesus. Es ist höchste Zeit, dass es Erweckung einer Uni gibt. Niemand betet für die Uni, ich bete für die Uni. Es ist höchste Zeit, dass Jesus in meine Straße kommt. Wer redet in deiner Straße von Jesus? Du fängst an, darüber zu reden. Jonathan wartet nicht auf irgendjemand, der sagt, so jetzt, das ist der Plan, die Strategie, sondern er tut einfach. Kommt, lasst uns gehen. Während alle in der Defensive ist, ist hier einer, der in die Offensive geht. Jonathan, und das glaube ich ganz wichtig, war ein Freund und deswegen war er nicht allein. Weißt du, was die Antwort von diesem Waffenträger ist? Er sagt, tue alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Hey, wie stark ist es, wenn du Menschen hast in deinem Leben, die Flamme Gottes nicht auslöschen, sondern diese Flamme Gottes unterstreichen. Du hast eine Idee von Gott. Du hast einen Auftrag von Gott. Und du sprichst es aus und dein Umfeld sagt nicht, wie oft sind wir dabei, Dinge zu zerreden, sondern dein Umfeld sagt, hey, ich bin mit dir. Und die Frage ist, warum hatte Jonathan solch einen Waffenträger? Und ich glaube, die Antwort liegt in ihm selber. Er war ein Freund. Er war so wohlwollend mit den anderen. Er hatte so gute Gedanken für die anderen. Freund sein bedeutet, ich habe gute Gedanken für die anderen, oder? Er war ein Freund seines Vaters. Er war ein Freund zu David. Auch dort, wo es spannend wurde später, wo er sich eigentlich entscheiden musste, entweder auf der einen oder anderen Seite, wo sein Vater ein Kicker richtig böse ist auf ihn, entscheidet er sich immer noch für beide. Die Bedeutung von Jonathan ist einerseits von Gott gegeben. Wenn du heute in der googelst, was ist die Bedeutung von Jonathan, dann wirst du lesen Freund. Weil dieser Mann Freundschaft so gelebt hat, dass man sagte, dieser Mensch ist ein Freund. Und wisst ihr, wie schön wäre es, wenn wir Kinder Gottes uns einerseits als Geschenk Gottes wissen und andererseits so leben, dass die Menschen unsere Freunde sein wollen. Und an dieser Stelle lade ich dich ein, umgib dich von Menschen, die das Feuer in dir nicht erlöschen, sondern die antworten wie dieser Waffenträger. Tue alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Wisst ihr, wir Deutschen, wir Menschen sind ganz oft so, hast du das auch wirklich durchdacht? Und ganz ehrlich, diese Mission war eigentlich eine Selbstmordmission. Das war verrückt. Der Waffenträger hatte einen Grund zu sagen, Jonathan, bist du dir sicher? Dein erster Vorstoß war gar nicht so cool, der hat uns gerade die ganze Scheiße eingebrockt. Also mal ganz ehrlich, ich meine, die Feinde waren vorher auch schon da, aber dass die Feinde so wütend auf uns sind, das war genau dein Übermut. Wollen wir wirklich noch einmal übermütig sein? Aber das ist nicht die Antwort von diesem Waffenträger, sondern seine Antwort ist, ich bin mit dir. Was ist, wenn du zu deiner Freundin sagst, komm, wir fasten am Donnerstag für unsere Ehen? Und unsere Kinder und deine Freundin sagt, tue alles, was in deinem Herzen ist, ich bin mit dir. Versteht ihr, was ich meine? Was ist, wenn du hingehst und sagst, hey, wir gründen eine Interessensgruppe. Wir haben gerade überlegt, wir wollen Interessensgruppen. Meine Frau und ich waren am Brüten, was machen wir? Fahrradfahren? Nein. Alpha-Kurs wäre vielleicht wichtig. Und ich spreche das so aus im Wohnzimmer und mein Sohn hört das und sagt, hey, ich bin am Start. Ob ihr jetzt wirklich am Start ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob wir es machen. Aber allein diese Antwort ist, ey, ich bin wohlwollend. Ich bin positiv. Hört sich gut an. Ich habe auch Freunde, die mehr von Jesus wissen sollten. Er hätte auch sagen können, ja, macht mal. So seine Antwort ist, hey, ich bin dabei. Wie wär's mit einer halben Nacht Gebet für Erweckung einer Uni? Und du sprichst es aus und dein Umfeld sagt, und ich bin am Start. Versteht ihr, was ich meine? Du hast einen Gedanken von Gott, du hast einen Impuls von Gott, du sprichst ihn aus und Menschen sagen, ich bin mit dir. Hey, dein Pastor spricht dich an. Wärst du bereit, in die Lücke zu springen? Wir haben gerade jetzt eine Kids Club Preteen-Gruppe angefangen. Nicht, weil wir solche visionären Pastoren sind, sondern weil wir darauf angesprochen sind, dass da eine Lücke ist. Und ich habe das wahrgenommen und überlegt, wer könnte diese Lücke füllen. Habe eine Person angesprochen, die mitarbeitet, bereits mitarbeitet. Und sie hat sich das überlegt. Und am Freitag hatten wir hier 9 Mädels, genau in diesem Alter. Und ich dachte, wie gut ist es, dass sie Ja gesagt hat. Es wird am Ende für sie gut sein, es wird gut sein für die Mädels. Was ist, wenn ein Pastor dich anspricht und sagt, hey, ich sehe eine Lücke. Wie wär's, wenn du nicht mal Nein sagst, sondern Ja? Versteht ihr? Mit den Neinsagern kommt keine Gemeinde voran. Lerne Ja zu sagen. Ich weiß, es ist ganz cool, modern Nein zu sagen, aber in der Bibel, glaube ich, ist das Ja-Sagen größer und wertiger als das Nein-Sagen. Wenn Gott einen Impuls in dein Herz hineinlegt, wie wär's mal mit ich bin dabei? Komm, wir wollen beten, ich bin am Start. Komm, wir wollen Ulm verändern, ich bin am Start. Fünftens, Jonathan trägt das Schicksal seines Volkes im Herzen. Er weiß, das ist die Sache meines Volkes. Hier ist mein Volk in Bedrängnis. Hier sind die Alten, die Schwachen, die Kinder in Bedrängnis. Es ist so wichtig, dass einer aufsteht. Er trägt das Volk Gottes im Herzen. Und Jonathan sechstens wusste, Gott liebt es zu wirken, wenn Menschen aufstehen. Und das ist ein geistliches Prinzip und ich würde es euch gerne so ein bisschen untermauern. Er sagt, es ist dem Herrn nicht schwer zu wirken, ob durch wenige oder durch viele. Wusstest du, dass Gott gerne wirkt? Wusstest du, dass Jesus gerne heilt? Dass er gerne rettet? Und es ist dem Herrn nicht schwer zu wirken. Und er braucht nicht einmal viele. Er braucht nur den einen, der sagt, hier bin ich, Gott, ich will einen Unterschied machen. Jonathan ist eigentlich tollkühn, der ist verrückt. Er kämpft gegen ein riesiges Heer. Aber seine Erwartung ist nicht, dass er alles macht, sondern er sagt, ich gehe los. Ich gebe einen kleinen Funken hinein. Das Feuer muss Gott bringen. Gott muss wirken. Aber Gott wirkt dort, wo Menschen aufstehen und sagen, und hier bin ich. Und Jonathan geht los. Sein Waffenträger geht los. Und sie haben einen kleinen Sieg. 20 Menschen von den vielleicht 200.000 sterben. Ja, es ist, in der Geschichte ist es ein Sieg. Und jetzt kommt das. Was sind 20 gegenüber 200.000? Gar nichts. Aber jetzt kommt auf einmal Gott hinein. Ein Schrecken Gottes überfällt die Feinde. Die Feinde sind wie gelähmt. Die Feinde fangen an, sich selbst zu zerfleischen, gegeneinander zu kämpfen. Verwirrung kommt genauso wie bei Samuel. Warum? Weil Gott eigentlich der Heerführer ist. Gott kämpft für deine Sache. Gott erwartet nicht, dass du der Heiler bist. Du bist nicht der Heiler. Aber was Gott will, ist, dass du glaubensvoll betest. Gott erwartet nicht, dass du rettest. Du kannst gar nicht retten. Aber was er will, ist, er will, dass du an den Retter glaubst. Und er will, dass du diese Rettungsbotschaft weitergibst. Halleluja. Seid ihr bei mir? Es ist dem Herrn nicht schwer zu wirken, ob durch viele oder durch wenige. Warum Gott sich entschieden hat, in erster Linie dort zu wirken, wo Menschen handeln, weiß ich nicht. Aber das Muster ist ziemlich klar in der Bibel. Jesus sagt, geht hin und predigt. Er schickt nicht die Engel, sein Evangelium zu predigen, sondern er schickt uns Menschen. True story? Seid ihr bei mir? Ist das die Wahrheit? Und dort entsteht keine Erweckung und kommen Menschen nicht zum Glauben, wo Menschen nicht gehen. Ja, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, das kennen wir auch, wo Gott sagt, die Menschen kriegen es irgendwie nicht auf die Reihe, deswegen muss ich meine himmlischen Boten schicken. Aber primär sind die Menschen für die Menschen verantwortlich. Er schickt dich, du bist für deine Uni, du bist für deine Schule, du bist für dein Umfeld, du bist für deine Familie, du bist für deine Straße und so weiter. Er wartet nicht auf irgendeinen Engel, sondern Gott setzt dich, du bist es. Wie krass, oder? Was für eine Ehre, dass Gott auf uns baut. Und letztens, Jonathan wusste, Gott kann es. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer zu retten durch viele oder durch wenige. Du bist arbeitslos. Wusstest du, dass deine Arbeitslosigkeit für den Herrn nicht schwer ist, sie zu verändern, dir einen neuen Job zu geben? Du bist krank. Wusstest du, dass deine Krankheit für den Herrn nicht schwer ist, zu retten?
Und jetzt lesen wir all die negativen Dinge unseres Lebens, all die Feinde. Und immer wieder neu müssen wir sagen, es ist für den Herrn nicht schwer. Vielleicht ist dein Herz voller Neid. Es ist für Gott nicht schwer. Für dich mag es so schwer sein, zu sagen, ich komme aus dieser Rolle des Neidischseins einfach nicht raus. Oder dein Herz ist bitter. Für uns sind so viele Sachen so schwer und wir kämpfen dagegen. Vielleicht bist du magersüchtig und sagst, du weißt gar nicht, Pastor, wie ich darunter leide. Ich weiß nicht, was für Pakete wir alles haben. Für uns Menschen ist es schwer, aber für Gott ist es nicht schwer. Amen. Für Gott ist es nicht schwer. Und Gott wartet, dass sie glaubensvoll zu ihm kommen und sagen, Gott, heile du mein Herz. Neid, geh. Eifersucht, geh. Bitterkeit, geh. Ich bring dir mein Herz. Wenn es einen gibt, der in der Lage ist, unsere Herzen zu verändern, dann er, oder? Wisst ihr, wir Menschen, wir können unser Herz zu wenig verändern. Aber er kann unser Herz verändern. Wenn es einen gibt, der dir einen neuen Job geben kann, und das ist kein Wohlstandsevangelium, darum geht es mir gar nicht, ja? Sondern es geht mir darum, dass es für Gott nicht schwer ist. Gott kann es. Manchmal gibt es Gründe, warum er das eine oder andere nicht sofort gibt. Ich schließe mit Römer, wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und der Paulus, der das schreibt, hat all diese Dinge selbst erlebt. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in all dem überwinden wir weit. Durch den, der uns geliebt hat. Nichts wird uns scheiden von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Ohne Widerstand, kein Überwinden. Ohne Kampf, kein Sieg. Ohne Krankheit, keine Heilung. Ohne all die Herausforderungen bleiben die Heldengeschichten nicht da. Jonathan ist ein Held Gottes. Durch Jonathan wurde das ganze Volk Gottes gerettet. Ähnlich wie nächsten Sonntag durch David. Und beide legen denselben Herzschlag an den Tag. Es ist die Sache des Herrn. Du bist die Sache des Herrn. Wusstest du das? Weil du ihm gehörst. Du bist ihm wichtig. Lass uns beten. Jesus, danke von ganzem Herzen für diesen Jonathan, für diesen Prinzen, der den Unterschied macht. Danke für sein Herz, das so ausgerichtet ist auf dich, das mit Gott rechnet. Das nicht tollkühn kommt und sagt, Gott muss, weil sondern das demütig sagt, ja, vielleicht wird der Herr wirken. Und in diesem ganzen Demütigen ist so viel Glauben, so viel Rechnen mit Gott, so viel Gott, du willst doch eigentlich wirken und ich rechne mit dir. Und Jesus, ich bete so sehr, dass wir solche Jonathan sind. Ich bete, dass das unsere Definition ist, dass wir Kinder Gottes sind und weil wir Kinder Gottes sind, sind wir ein Geschenk Gottes für andere Menschen. Und so wie Jonathan wusste, wer er ist, so bete ich, dass wir wissen, wer wir sind in dir. Hilf uns, gemäß unserer Identität zu leben. Ich würde diese Predigt gerne beenden mit einer Frage. Und diese Frage gilt jedem von uns hier vor Ort, aber auch in Stuttgart und Pforzheim. Vielleicht schließt ihr einfach mal eure Augen. Die Frage ist auch keine komische Frage, sondern eine Frage, wo ich das festmachen kann, was ich gerade gehört habe. Die Frage ist, möchten wir solche Jonathan sein? Möchten wir gemäß unserer Identität leben? Möchten wir gemäß dem leben, wer wir eigentlich von Gott her sein dürfen und sind? Ein Geschenk Gottes. Und wenn du sagst, ja, ich will so leben. Dem Abraham wird genau dasselbe gesagt. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Das ist die Spur Gottes für unser Leben. Er will uns reich beschenken, damit wir ein Geschenk Gottes für andere sind. Vielleicht sagst du, ja, ich will das. Fällt mir nicht immer leicht. Hier und da habe ich meine Schwierigkeiten, aber eigentlich will ich ein Jonathan sein. Verzeiht die Mädels, wir übertragen das jetzt, ja, neutral. Dann lass mal deine Hand heben und sagen, hier, ich bin ein Geschenk Gottes. Ich will ein Geschenk Gottes sein. Ich will nicht für mich leben, sondern ich will für andere Menschen leben. Ich will für Gott leben. Gott darf durch mich wirken. Halleluja. Dankeschön.